Man weiß auch, dass legale Abschussmöglichkeiten, wie sie in Österreich existieren, den illegalen Abschuss von missliebigen Wildtieren nicht bremsen, sondern im Gegenteil befördern. Es gibt gute Hinweise darauf, dass auch der illegale Abschuss, der auch in Deutschland jetzt nach oben geht, es wird nicht einmal mehr geschaufelt und geschwiegen, sondern wenn man am Wolf in die Eingeweide schießt, dann verkriecht er sich und man braucht ihn nicht einmal mehr eingraben. Also so ungefähr funktioniert das. Diese Geschichten sind auch in Jägerkreisen relativ gut im Umlauf. Das heißt, man verstößt sozusagen ganz offiziell und in einer ziemlich höhnischen Grundton gegen den Rechtsstaat.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Mein Gast heute ist der österreichische Biologe und international anerkannte Verhaltensforscher und Autor Kurt Kottraschall. Der emeritierte Professor der Uni Wien hat lange Jahre die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle geleitet und er ist Mitbegründer des weltbekannten Wolfsforschungszentrums. Bereits in Folge 22 war er in diesem Podcast zu Gast, damals zum Thema Hunde und Wölfe. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass er heute wieder am Start ist. Herzlich willkommen, lieber Professor Kurt Kottraschall. Hallo, lieber Kurt.
Schönen guten Tag. Grüß dich, Sabine.
Seit unserem letzten Gespräch ist ja etwas mehr als ein Jahr vergangen und in der Zeit ist wirklich viel passiert. Ich möchte dir zum Einstieg eine ganz allgemeine Frage stellen. Wie fühlt man sich als Wissenschaftler in Zeiten wie diesen?
Naja, es ist etwas seltsam, würde ich sagen. Das heißt, früher, vor einigen Jahren und Jahrzehnten war es ja auch nicht so, dass die Wissenschaft sozusagen bestimmt hätte, wo es lang geht. Aber im Gegensatz zu heute hatten wir es mit einer Politik zu tun, wo die Politiker noch einigermaßen gebildete Leute waren und wo Evidence-Based Politics, also die Politik nach entsprechenden rationalen Grundsätzen und auch nach wissenschaftlichen Kriterien durchaus State of the Art war. Natürlich nicht immer Politik, ist immer Interessenspolitik und Interessenspolitik ist selten rational im Sinne des Gemeinwohls. Was aber jetzt passiert ist im Zuge von Trump und Co., ist, dass die Dämme gebrochen sind und auch die österreichischen, die deutschen und die europäischen Regierungen mehr oder weniger nach Gutdünken agieren. Das heißt, es gibt immer mehr die Vorgangsweise, dass man halt ein Gesetz macht und beschließt, ganz egal, wie stark oder wie sehr das im Widerspruch zur bestehenden europäischen oder nationalen Gesetzeslage ist. Und dann wartet man halt so lange, bis geklagt wird und dann irgendein oberster Gerichtshof kassiert dann gewöhnlich die Gesetzeslage wieder ein. In der Zwischenzeit hat man aber fröhlich gefuhrwerkt und dann ist der böse Gerichtshof eben schuld, dass man die populistische Politik nicht fortführen kann. So schaut es im Moment aus und ein Paradebeispiel dafür ist natürlich Artenschutz und Wolf.
In Österreich war das ja so, oder betreffend Österreich hat der EuGH ja im letzten Jahr in einem Urteil klargestellt, dass eine Bejagung der Wölfe aufgrund des schlechten Erhaltungszustands unzulässig ist. Trotzdem schert das in Österreich offenbar niemanden, denn bei euch werden ja Wölfe zwar nicht offiziell so bejagt, also sie sind keine bejagbare Art, aber praktisch wird auf sie geschossen, wann immer es geht, unter fadenscheinigen Argumenten. Da wird einfach so ein Urteil übergangen und die Wissenschaft komplett in Abrede gestellt, ja?
Mhm. Naja, die Wölfe werden, wie du sagst, nicht bejagt, sondern es gibt in Österreich 9 Bundesländer und Naturschutz, aber auch Jagd ist Bundesländerangelegenheit und daher gibt es in Österreich auch 9 verschiedene Jagdgesetze und 9 verschiedene Naturschutzgesetze. Und so kam es, dass sich die Bundesländer, ein Großteil der Bundesländer, vor allem Tirol, Kärnten, Niederösterreich, um die Negativbeispiele zu nennen, Gesetze verpasst haben, die in eklatanten Widerspruch zur sogenannten FFH-Verordnung stehen, also zum übergeordneten europäischen Recht, wonach Wölfe streng bzw. geschützt sind und man sie nur nur aufgrund bestimmter Kriterien abschießen darf, nämlich wenn sie die Distanz zum Menschen verlieren und wenn sozusagen keine anderen gelinderen Mittel zur Verfügung stehen, um etwa Schaden an Weidetieren abzuwenden. Sozusagen auf der Basis haben sich dann diese Bundesländer wirklich sehr großzügige Kriterien gegeben, sodass es etwa in Kärnten reicht, wenn ein Wolf an die 50 Meter bei einer Wildfütterung vorbeiläuft, dann ist er fällig. Oder wenn er die Absicht zeigt, sozusagen wenn er Interesse an Schafen zeigt, der muss noch nicht einmal eins gerissen haben, dann ist er fällig. Auf diese mehr oder weniger legale Art wurden in Österreich bislang etwa an die 50 Wölfe geschossen. Das ist in etwa die Population, die wir haben. Das heißt, es gibt nicht nur keinen guten Erhaltungszustand, sondern in Österreich wird tatsächlich ganz offiziell eine Wiederausrottungskampagne gefahren. Und das schon seit 2023. Und was nebenbei natürlich, man weiß auch, dass legale Abschussmöglichkeiten, wie sie in Österreich existieren, die den illegalen Abschuss von missliebigen Wildtieren nicht bremsen, sondern im Gegenteil befördern. Das heißt, es gibt gute Hinweise darauf, dass auch der illegale Abschuss, der auch in Deutschland jetzt nach oben geht, also die Wildtierkriminalität auf Wölfe, eine wichtige Rolle spielt. Also es wird nicht einmal mehr geschaufelt und geschwiegen, sondern wenn man einen Wolf in die Eingeweide schießt, dann verkriecht er sich und man braucht ihn nicht einmal mehr eingraben. Also so ungefähr funktioniert das. Diese Geschichten sind auch in Jägerkreisen relativ gut im Umlauf. Das heißt, man verstößt sozusagen ganz offiziell und in einem ziemlich höhnischen Grundton gegen den Rechtsstaat.
Es ist mit dem Thema Erhaltungszustand bei euch ja auch so ein Ding. Das hat Anka ja irgendwie in der letzten Veröffentlichung mitgeteilt. Das wusste ich gar nicht, dass Österreich massiv in Verzug ist mit der Meldung des Erhaltungszustands an die EU-Kommission. Nämlich 11 Monate. Das muss man sich erstmal trauen. Ich meine, die FFH-Richtlinie, das sind ja nicht nur Spielregeln. Die haben ja durchaus auch Gesetzeskraft und man hat sich ja irgendwie daran zu halten. Aber offenbar schert das niemanden, weil 11 Monate seid ihr, sage ich jetzt mal, ihr Österreicher in Verzug und es steht wohl angeblich noch gar nicht fest, wann und ob überhaupt eine Meldung an die EU-Kommission gemacht wird. Glaubst du, die werden sich wie Deutschland auch trauen, den günstigen Erhaltungszustand zu melden?
Na gut, Deutschland hat ja ein Gutachten zum Erhaltungszustand schubladisiert und hat dann auf politischer Basis eine Meldung zum günstigen Erhaltungszustand herausgegeben. Das ist ja eine weitere Kutzpe, nicht? In Österreich passiert das ja nicht nur mit dem Wolf, das war lange Zeit der Fall, auch mit Wildkatze etc. etc. Der Hintergrund ist offenbar, wo man keine Meldung nach Brüssel macht, dann kriegt man auch keine Schwierigkeiten, nicht? Also und da Brüssel, sprich die Europäische Kommission, im Moment andere Blickwinkel hat als den Natur- und Artenschutz, kann das auch folgenlos geschehen. Das heißt, Österreich und andere Länder, die in dieser Weise gegen die FFH-Richtlinie verstoßen, bekommen kein Verfahren. Gelegentlich gibt es mal eine Meldung des EuGH in der Richtung, aber die wird ignoriert. Die wird in Österreich auch deswegen ignoriert, weil sollte es Konsequenzen geben von Seiten der Europäischen Union, dann haben diese Konsequenzen, sprich eine Strafzahlung etwa aufgrund der Missachtung der FFH-Richtlinie, dann haben diese Konsequenzen die Bundesregierung zu tragen und den Ländern, die ja das eigentlich verursachen, ist das herzlich egal. Das heißt, der Naturschutz auf Bundesebene ist sehr schwach, besonders jetzt, wo unser Landwirtschaftsminister Totschnig auch gleichzeitig der Bundesminister für Naturschutz ist. Mhm. Also man hat den Bock. Das meine ich jetzt gar nicht persönlich, aber das ist einfach ein Kompetenzenkonflikt, der so nicht geht und wo man schon weiß, wo es lang geht. Das heißt, man hat den Bock zum Gärtner gemacht.
Ne? Ein 1A-Interessenskonflikt sehe ich auch so, ja. Sag mal, also vom Erhaltungszustand seid ihr meilenweit entfernt. Du hast gerade gesagt, irgendwie 50 ja. Wölfe gibt es in ganz Österreich?
Naja, gut, das ist so ungefähr. Unsere Zahlen sind insofern nicht gut, als wir ja auch gegen die FFH-Richtlinie verstoßen, indem kein standardisiertes Monitoring durchgeführt wird. Die Einmeldung von Wolfssichtungen kommen von Jägern, von irgendwelchen Laien, von DNA-Nachweisen an Rissen. Und auf diese Art und Weise hat man in den letzten Jahren jeweils um die 100 Wölfe in Österreich festgestellt. Aber wenn man sozusagen die DNA von etwa 2023 mit den DNA-Befunden von 2024 vergleicht, kommt man darauf, dass es fast keine Deckung gibt. Das heißt, wir haben einen hohen Turnover von Wölfen. Das bedeutet auch, dass die meisten Wölfe, die bei uns getötet werden, Neueinwanderer aus den anliegenden Ländern sind, Italien, Schweiz und den östlichen Ländern beziehungsweise Deutschland, und dass es kaum je zur Rudelbildung kommt. Also wenn man auf der Homepage des Österreich-Zentrums nachsieht, das ist jene Institution, die die schwierige Aufgabe hat, die eingemeldeten Zahlen zu koordinieren und dann einen Gesamtüberblick zu geben, dann melden die irgendwo zwischen 6 und 8 Rudel, wobei im letzten Jahr nur 4, wenn ich richtig informiert bin, reproduziert haben. Also es gibt eigentlich nur 4 Rudel, und bei denen wechselt sehr häufig die Zusammensetzung. Das heißt, die Elterntiere wechseln sehr rasch, was darauf hindeutet. Und das ist schlicht und einfach nicht Wolfsbiologie. Das deutet eher darauf hin, dass eben kräftig reingeschossen wird, weil gewöhnlich kommt ein Weibchen und ein Männchen zusammen, und die bleiben dann so lang zusammen, bis der Tod sie scheidet. Das ist bei Wölfen gewöhnlich um die 10-12 Jahre. Und wenn die aber jährlich wechseln, dann muss das eine andere Ursache haben.
Das hat sicherlich auch Auswirkungen auf die ganzen Rudelzusammensetzungen. Da gibt es auch immer wieder Fragen von Podcast-Hörerinnen und Hörern, die mir gestellt werden. Und zwar geht es darum, dass man jetzt immer öfter hört, dass zum Beispiel Jungtiere gar nicht oder sehr viel später abwandern, und dass es auch gefühlt häufiger vorkommt, dass sich Elterntiere mit Kindern verpaaren. Sind das alles schon die Folgen von so einem Druck, den wir Menschen aufbauen?
Also prinzipiell muss man anmerken, dass zu Tode gekommene oder verschwundene Elterntiere in Wolfsrudeln rasch ersetzt werden. Da springt ein Nachwuchs ein. Das heißt, Wölfe haben kein strenges Inzest-Tabu. Dadurch werden Rudeln oft länger sozusagen erhalten, als eigentlich die Elterntiere leben. Und dass das, wenn das häufig passiert, ist das natürlich ein Hinweis für häufige Todesfälle bei den Elterntieren. Und unter Anführungszeichen, natürlicherweise kann man das nicht erklären. Also entweder leben die in einem Gebiet mit einem dichten Straßennetz und werden ununterbrochen überfahren, oder sie laufen eben gern Jägern vor die Flinte. Es ist in Österreich ja sehr auffällig, dass Jäger sozusagen jene sind, die das Monitoring eigentlich in Händen haben, dass aber relativ wenig Meldungen von den Jägern an das Österreich-Zentrum kommen, was darauf schließen lässt, dass sie die Wölfe lieber schießen, als sie zu dokumentieren.
Und ist es tatsächlich so, dass die Jungtiere später abwandern, oder sind das nur so einzelne Phänomene?
Über spätere Abwanderung der Jungtiere, da gibt es keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Allerdings gibt es einen Zusammenhang: je größer der Druck, der Außendruck ist, desto später wandern die Jungtiere ab. Das heißt, am Anfang hatten man, als vor 20 Jahren, also über 20 Jahren in Deutschland, die Wölfe begannen, sich von der Lausitz westwärts zu verbreiten, da wanderten Jungwölfe bereits mit 9 Monaten oder so ab. Das lässt darauf schließen, dass es für die nicht gefährlich war, also dass die keine Wahrnehmung von Gefahr hatten und dass sie natürlich genügend Nahrung hatten. Also auch in Deutschland sind die Rehdichten so hoch, dass kein Wolf irgendein Problem hat, sich zu ernähren. Wenn länger zu Hause geblieben wird, das ist ja auch in Nordsachsen, in der Lausitz der Fall. Also die Rudel werden jetzt ein wenig größer dadurch, dass die Jungen länger zu Hause bleiben. Dann kann das deswegen der Fall sein, weil eine relativ dichte Rudelsituation und daher Konkurrenz zwischen Rudeln besteht, wie etwa in Nordsachsen. Oder aber, dass es einen entsprechend starken Außendruck gibt, etwa durch illegale Abschüsse, also durch Abschüsse. Also es kann beides sein, da müsste man nur genau hinschauen, tut aber keiner, weil es nicht nur in Österreich, sondern europaweit heutzutage eine einen Filz, eine Allianz zwischen Jagd, Landwirtschaft und Politik gibt, die verhindert, dass man die Erkenntnisse der Wissenschaft ernst nimmt und die auch verhindert, dass unliebsame Nachrichten an die Öffentlichkeit gespült werden. Man braucht sich ja nur die Berichterstattung in den Medien ansehen, nicht nur in den österreichischen. Da wird groß herausgestellt, Herabsetzung des Schutzstatus Wolf, obwohl der per se noch gar nichts bewirkt, dass es demnächst daran geht, Wölfe zu jagen. Jedes gerissene Schaf wird groß herausgestellt, aber sozusagen die Positivargumente des Natur- und Artenschutzes, die kommen kaum vor. Das heißt, in der Öffentlichkeit wird dadurch, durch diese wahrscheinlich gar nicht geplante Allianz zwischen Politik und Medien, der Eindruck vermittelt, es wäre eh alles in Ordnung und wir hätten so viele Wölfe und das regulieren wir sie halt durch Bejagung. Nicht? Was ist denn schon dabei? Nicht? Die Rehe jagen wir ja auch. Nicht?
Ja, das Argument kam tatsächlich jetzt. Und dazu passt auch ein Artikel im Spiegel in der Ausgabe 48. Mhm. Darüber haben wir uns ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz ausgetauscht. Das ist ein Interview mit dem Wildökologen Sven Herzog. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Sache mit dem Wolf. Wir wollen jetzt, würde ich sagen, gar nicht groß auf dieses Buch und auf dieses Interview eingehen. Wir sollten uns aber ein paar dieser Thesen, die er da aufstellt, einfach mal vornehmen. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier im Podcast als Gast habe, dann müssen wir die Gelegenheit nutzen und diese Sachen, die er da postuliert, einem kleinen wissenschaftlichen Check unterziehen. Da ist zum Beispiel die Kernaussage, lässt der Mensch den Wolf zu sehr gewähren, ne, sagt der Herzog im Spiegel, kann das schlimme Folgen haben. Am Anfang war ich auch euphorisch, aber das ist schnell in Sorge umgeschlagen.
Voraussetzen muss man, dass Sven Herzog zwar ein universitärer Wildbiologe ist, aber auch ein Jäger. Das heißt, er produziert, und das muss man wirklich so hart sagen, er produziert jene Mischung aus Fakten, Halbwahrheiten und Jägermythen, die man in der Öffentlichkeit von Seiten der Jäger hört. Das heißt, er schreibt im Moment, er schreibt der Politik und der Jagd nach dem Munde, und das muss man ihm wirklich vorwerfen. Diese Bemerkung, die du da gerade zitiert hast, entbehrt eigentlich jeder Grundlage. Das heißt, wir haben erst vor 3 Wochen kam ein neues, ziemlich geniales Paper raus, das auf experimentellen Untersuchungen in Polen beruht, wo man experimentell versucht hat, Wölfe und andere Wildtiere bestimmte akustische Signale vorzusetzen, darunter auch sprechende Menschen, und gefunden hat, erstens, die Tagesaktivität der Wölfe weicht der Tagesaktivität der Menschen ganz extrem aus, und zweitens, auf menschliche Laute reagieren Wildtiere, auch Wölfe, am stärksten. Die Wölfe dort werden schon lange nicht mehr routinemäßig bejagt. Das bedeutet, was Sven Herzog so generös sagt, es wird eine Katastrophe eintreten, wenn wir nicht demnächst auf Wolfsjagd gehen. Das ist ein kompletter Unsinn. Wölfe müssen nicht beschossen werden, um ihre natürliche Distanz zum Menschen zu behalten. Sie behalten sie nur dort nicht, wo sie angefüttert werden.
Ja, das ist
sowas hatten wir gerade in der niederländischen Veluwe, wo Leute Wölfe anfüttern, damit sie zu besseren Fotos kommen. Und natürlich hat ein Wolf vor kurzem einen Knaben ins Gebüsch gezerrt. Gott sei Dank konnten ihn die Eltern befreien. Das ist die logische Folge davon, wenn man Wölfe anfüttert. Aus dem Grund wurden in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland und in Polen immer wieder Wölfe abgeschossen, aber nur ganz wenige natürlich.
Im
Großen und Ganzen klappt es. Und die Jäger sollten sich ein bisschen selber in den Spiegel schauen, weil diese Gepflogenheit, den Aufbruch, also die Innereien des Wildes im Wald zu lassen, das sollte man in Wolfsgebieten vermeiden, weil dadurch natürlich die Wölfe auf die Idee kommen könnten, dass Menschen Nahrung bedeuten. Ne?
Dazu gehören ja auch die Luderplätze, die man überall in den Wäldern findet. Also die Luderplätze für Beutegreifer, wo also Beutegreifer bewusst angelockt werden, um sie dann jagdlich zu erlegen. Da entsteht dann die Verknüpfung von Beute mit dem menschlichen Geruch. Stimmt das oder ist das auch nur eine Theorie?
Da kann so eine Verknüpfung entstehen.
Tatsächlich.
Allerdings wesentlich gefährlicher ist natürlich, wenn Menschen anwesend sind beim Anfüttern.
Ne? Aber
man kann ja nach einiger Habituation wildlebende Wölfe sogar aus der Hand füttern, nur mit der unabdingbaren Folge, dass sie dann fordernd werden und besonders dann beginnen, Kinder zu beißen etwa. Nicht jetzt, weil Kinder Nahrung wären, sondern das ist einfach das Fordern nach mehr. Nicht? Wenn Menschen nicht zugegen sind und nur der Geruch, ist das Risiko geringer, aber dennoch sind Luderplätze und Aufbruch im Wald zu Wolfszeiten nicht gerade Faktoren, die das Zusammenleben mit Wolf sicher halten.
Die müsste man doch dann eigentlich konsequent abschaffen. Die Jäger nehmen das ja ernst. Die Jäger sagen, sie wollen, dass die Wölfe nicht die Scheu verlieren und sie sehen angeblich, sie verlieren die Scheu und wollen das durch die Jagd regeln. Und in Wirklichkeit beginnt das Problem viel eher, nämlich da, wo die Jäger diese Luderplätze anlegen. Also müsste man denen doch jetzt mal sagen, abschaffen, oder?
Natürlich, Luderplätze gehören ersatzlos gestrichen, zumal ja der Hauptzweck von Luderplätzen die Fuchsjagd ist. Und das ist schon so oft nachgewiesen, dass mit wenigen Ausnahmen, also es gibt Situationen, wo Fuchsjagd gerechtfertigt ist. Also wenn es etwa um einen lokalen Schutz von ein paar Wiesenbrütern geht, dann kann man lokal einmal eine Zeit lang Füchse bejagen. Das muss man aber intensiv machen, sonst hat das überhaupt keinen Effekt. Aber generell ist dieser Fokus auf Fuchsschießen komplett daneben, weil ab und zu schießt man halt einen Fuchs. Die Populationen sinken deswegen nicht, sondern steigen, weil Füchse ihre Reproduktion ankurbeln und überhaupt sind Füchse und andere Beutegreifer über das Nahrungsangebot reguliert und nicht über Beutegreifer. Was man tun könnte etwa, um Füchse und die jetzt einwandernden Goldschakale besser unter Kontrolle zu halten, wenn man glaubt, das tun zu müssen, dann muss man erlauben, dass sich lokal Wolfsrudel bilden, weil die tun das. Also Wölfe halten Goldschakale und Rotfüchse einigermaßen unter Kontrolle und dann kann man sich das Schießen auf diese Tiere sparen, will man aber nicht, weil man natürlich ganz gerne auf Jagd geht. Ne?
Eine weitere These, die der Herr Herzog vertritt in seinem Buch und auch in dem Interview im Spiegel, ist, dass die lokale Bejagung zum Beispiel in den Alpen oder Deichregionen, wo Schafe und Ziegen kaum durch Zäune geschützt werden können, quasi zwangsläufig stattfinden muss. Da gibt's wieder das Thema, was da mitschwingt, wolfsfreie Zonen und gewisse Regionen können eben halt nicht eingezäunt werden. Wie stehst du dazu?
Da sind gleich zwei zweifelhafte Aussagen drinnen. Erstens, Zäune in den Alpen, davon spricht kein Mensch. Es gibt sehr gute Pilotprojekte, durchaus auch in Österreich. Es funktioniert so in Trentino etwa, dass man relativ große Herden bildet, Schafherden, und dann gelenkte Weideführung macht, also in Begleitung von Hirten losschickt. Und ich habe das auch im französisch-italienischen Grenzgebiet gesehen, erst vor einem Jahr, wo die Herden selbstverständlich dann in der Nacht in einem Nachtpferch sind und am frühen Morgen geht es mit Hirten wieder los. Und das funktioniert ganz vorzüglich. Diese Herden verlieren keine Tiere in Wolfsgebieten. Das heißt, auf die Schnapsidee, große Gebiete jetzt in den Alpen mit Zäunen einzäunen zu wollen, das ist ein Aufbau eines Popans durch Sven Herzog, den er dann wieder natürlich wunderbar vernichten kann. Mhm. Das erstens. Und zweitens sozusagen den Abschuss hinzustellen als Alternative zum Herdenschutz ist gröblichst irreführend. Wir wissen schon lange, dass Abschuss kein gutes Instrument für Herdenschutz ist, weil wie die Situation in den österreichischen Alpen ist. Sie können schießen, was sie wollen. Der nächste Wolf aus Italien oder sonst wo kommt ganz bestimmt und dann liegen die nächsten Schafe, wenn die nicht geschützt sind. Mhm. Also das ist ein sehr demagogisches Argument. Das ist ein Reden im Sinne der Politik, die das auch behauptet. Warum? Weil natürlich Druck von unten kommt, weil die Weidetierhalter sagen, sie wollen endlich einmal eine effiziente Abhilfe. Die denken eher an die Ausrottung von Wölfen. Das will natürlich keiner offiziell zugeben, weil sozusagen ein bisschen Wolfsabschuss in so einer Gegend bringt gar nichts. Nicht? Sie müssten die Wölfe weiträumig wieder ausrotten. Und das weiß jeder, das ist in Europa aus politischen Gründen nicht durchzusetzen und es ist aus ökologischen Gründen sehr unklug. Mhm. Das heißt, man muss auch in den Alpen auf Herdenschutz und auf Rudelbildung setzen, was natürlich nicht heißt, dass nicht ab und zu ein Wolf, der wirklich ganz oberschlau diese Dinge überwindet, abgeschossen werden soll, und zwar sehr rasch und ohne viel Federlesens. Ne? Mhm. Das gehört schon dazu. Aber bevor man schießt, gibt es viele, viele andere Möglichkeiten. Und sozusagen, wir sollten heute zu Zeiten des großen Biodiversitätszusammenbruchs, wenn Beutegreifer wieder auftauchen, wie zum Beispiel Wölfe, von denen wir auch im Zuge der Renaturierung ökologisch sehr stark profitieren können, nicht als erste Maßnahme an die Flinte denken, sondern zeitgemäß intelligent vorgehen und schauen, was können wir tun, um das Zusammenleben nachhaltig zu gestalten. Und wenn dann irgendwann einmal rauskommt, bestimmte Wölfe sind abzuschießen, dann ist das eben so. Aber so wie Sven Herzog das jetzt hinstellt, ist das sozusagen der Freibrief für Deutschland und Österreich, wieder auf Wolfsjagd zu gehen. Mhm. Läuft ja auch parallel zu gesetzlichen, zu Entwicklungen in Deutschland und Österreich, wo die entsprechenden Gesetze entsprechend angepasst unter Anführungszeichen werden sollen. Es ist also das richtige Buch und die richtige Wortmeldung im Sinne der Politik zur richtigen Zeit. Gratuliere, Herr Herzog.
Diese Möglichkeit mit den Abschussverfügungen, mit den Einzelentnahmen, ne, wie das so schön heißt, die gibt es ja schon länger. Glaubst du, wir haben uns damit in der Vergangenheit zu schwer getan und haben das zu selten umgesetzt, sodass wir jetzt quasi die Situation haben, wie sie jetzt ist? Das führen ja einige durchaus ins Feld als Argument und sagen, dadurch, dass ihr so engstirnig wart, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sind.
Na, das kann schon sein. Aber wie soll ich sagen, das ist ein kurzsichtiges Argument, weil entweder wir wollen den Rechtsstaat oder wir wollen trumpoid-putinsche Zustände. Mhm. Wenn wir den Rechtsstaat wollen, dann muss man in Kauf nehmen, dass manche Verfahren eben ihre Zeit brauchen. Bei den Wölfen und anderen Wildtieren hat man das sicher ein bisschen übertrieben. Aber das kommt auch daher, weil natürlich Institutionen wie Tierschutzorganisationen da mitmischen können, Klagen, Verfügungen erwirken können. Und das wirkt dann so, als wäre der Staat sozusagen gelähmt. Das Dilemma ist, wie komme ich dazu, rasch handeln zu können, ohne den Rechtsstaat ad absurdum zu führen. Ne? Mhm. Jetzt Gesetze zu erlassen, entsprechende Entwürfe gibt es in Deutschland und in Österreich, wo mehr oder weniger Blanko-Ermächtigungen drinstehen, auf Verdacht, mehr oder weniger jeden Wolf abschießen zu können. Das geht natürlich auch nicht. Das steht im eklatanten Widerspruch zu jeglichen Schutzüberlegungen, auch wenn der Schutzstatus des Wolfes in eben vor nicht allzu langer Zeit von streng geschützt auf geschützt herabgesetzt wurde. Mhm. Diesen Vorgang muss man auch noch kommentieren. Zuerst wurde sozusagen die Berner Konvention dazu veranlasst, das zu tun. Und dann hat die Europäische Kommission und das EU-Parlament nachgezogen. Auf beiden Ebenen erfolgte der Beschluss ausschließlich auf politischer Ebene. Er wurde getragen von den konservativen bis rechten Vertretern, Lobbys der Landwirtschaft und der Jagd. Die Linken, Liberalen und zum Teil sogar die Grünen konnten dem wenig entgegensetzen. Und das ist natürlich eine Tragik, weil die Entscheidung zur Herabsetzung des Schutzstatus auf diesen beiden Ebenen erfolgten ohne Einbindung irgendwelcher Evidenz oder ohne Einbindung der Wissenschaft, was ja eigentlich den eigenen Verfahrensregeln grob widerspricht.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, ich meine, uns wird immer vorgeworfen, wir seien Romantiker. Der Herzog hat das, glaube ich, auch in diesem Interview gesagt, dass es zu viele Wolfsromantiker gibt. Ich sehe uns eher als Realisten, weil bei dem Wolf geht es ja nicht darum, dass wir den einfach nur toll finden, faszinierend finden, was ja auch stimmt in großen Teilen. Aber in allererster Linie geht es ja auch um seine ökologische Rolle. Und da sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieser Wolf, ja, ist er jetzt ein Schlüsseltier in der Natur oder ist er das nicht?
Naja, Wölfe sind die absoluten Apex-Prädatoren, also Top-Prädatoren bei uns in Europa und waren das eigentlich immer, was fast paradox ist, weil es ja auch Zeiten gab, wo viel größere Prädatoren herumliefen und heute gibt es noch Bären, nicht, die natürlich das X-fache wiegen eines Wolfes und dennoch sind Wölfe Top-Prädatoren, weil sie die entsprechende soziale Organisation haben. Darin ähneln sie den Menschen sehr stark. Das deckt sich ja auch das ursprüngliche Beutespektrum, die Jagdweise und das mentale, soziale, mentale Mindset zwischen Wölfen und Menschen sehr stark, was natürlich auch ein Grund sein kann, dass die Liebe sehr rasch in Hass umschlägt, nicht? Wie es in Verwandtschaftsrunden halt so ist. Ja. Das heißt, also eigentlich sind Wölfe und Menschen einander sehr, sehr ähnlich, sonst hätten wir zum Beispiel heute keine Hunde. Nicht? Also, ja.
Wölfe spielen ja eine zentrale Rolle in den Ökosystemen. Wenn man nach Amerika blickt, und das tun wir ja immer gerne und das lesen wir auch immer gerne in irgendwelchen Zeitschriften oder sehen wir in Dokus, die nachhaltige Wirkung zum Beispiel im Yellowstone Park, ja, da kam jetzt auch die Tage wieder eine Nachricht, dass nach 80 Jahren im Rückgang die Espen sich im Yellowstone Park durch das Wirken der Grauwölfe überaus positiv entwickelt haben. Endlich zum ersten Mal seit 80 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Da heilt die Natur, da kommt die Natur wieder in so ein Gleichgewicht und nachgewiesenermaßen sind das die Wölfe, die das machen. Und wir haben so lange gehofft, dass es bei uns irgendwann auch mal sowas geben wird, dass man sowas messen kann, dass man sowas erleben kann. Glaubst du, dass es soweit kommt oder hast du die Befürchtung, dass wir die Wölfe, bis es soweit sein kann, wieder ausgerottet haben?
Ich glaube nicht an die Wiederausrottung der Wölfe, weil ich doch hoffe, dass ökologische und politische Vernunft dazu führen wird, dass man so langsam ein Gleichgewicht auch im Verhältnis zum Wolf findet. Das natürlich mit dem strengen Schutz des Wolfes und seiner raschen Rückkehr etwas sozusagen ein Problemwuchs und etwas im Busch ist, das war schon klar. Man darf sich jetzt nur von der Gegenseite, von jenen Lobbys, die eben die in der Landschaft ungestört wirtschaften wollen, nicht einfach überrennen lassen. Der Vergleich mit dem Yellowstone ist höchst interessant und zum Teil sind diese Ergebnisse durchaus auf Europa übertragbar. Allerdings ist der Yellowstone ein Wildnisgebiet, während Europa, also Mitteleuropa oder ganz Europa eigentlich zu 99% ein Kulturlandschaft ist. Das heißt, während im Yellowstone die Land- und Forstwirtschaft keine Rolle spielt, spielt sie in Europa eine große Rolle. Und da muss man auch den Wolf einordnen. Schauen wir uns etwa die Forstwirtschaft an, die ja im Zuge des Klimawandels und der Trockenperioden zu Beginn der 2020er Jahre auch in Deutschland enorme Rückschläge erlitten hat, wo großflächig auf Quadratkilometer die Fichten abgestorben sind. Ähnliches haben wir in Ostösterreich. Warum? Weil die Fichte dort schlicht und einfach nicht hingehört, weil das ein Wirtschaftswald ist, wie ein Getreidefeld. Da wird gepflanzt und es wird halt ein bisschen später wie bei einem Getreidefeld geerntet. Diese Monokulturen sind immens anfällig gegen Schädlinge, gegen Borkenkäfer zum Beispiel etc. Unter solchen Wirtschaftsbedingungen braucht man den Wolf nicht. Diese Wirtschaftsbedingungen haben wir im Osten Österreich bei den großen Waldbesitzern auch noch zum Großteil verwirklicht. In Österreich wird nur, also wir sind zu 50% vom Wald bedeckt und nur etwa 5% dieser Waldflächen werden bereits naturnahe bewirtschaftet. Der Rest ist immer noch Plantagenwirtschaft mit Schlägern und Anpflanzen. Und dort braucht man den Wolf nicht. Im Gegenteil, dort hat man parallel zum Holz hat man relativ hohe Wilddichten, das heißt hohe Rotwilddichten. Und die Grundbesitzer verdienen zum Teil mit der Jagd, also machen mit der Jagd mehr Geld als mit dem Holz. Die Holzpreise sind dauerhaft im Keller, während man für Abschüsse und Jagdpachten entsprechend Geld verlangen kann und auch bekommt. Das heißt, dieser Mechanismus führt dazu, dass man interessiert ist an extrem hohen Schalenwildbeständen, also vor allem Rothirsch und Reh, in den Gebirgsländern auch die Gämse, weil man damit Geld verdienen kann. Das Rothirsch, Reh und Gämse den Waldaufwuchs zusammenfressen, ist unter diesen Wirtschaftsbedingungen egal. Mhm. Was wir aber brauchen, ist eine großflächige Umstellung der Plantagenwirtschaft auf naturnahe Bewirtschaftung, etwa Blenderwirtschaft, wo nur die reifen Bäume geerntet werden und wo man nicht auf Aufforstung setzt, sondern auf Naturverjüngung, weil dadurch diese sexuell produzierten Keimlinge unter denen kommen dann jene auf, die an die Standortbedingungen am besten angepasst sind. Also das ist besser als jeder forstliche Aktionismus mit dem Pflanzen von irgendwelchen ausländischen Nadelholz etc. Und wenn man so wirtschaftet, dann erhält der Wolf plötzlich seinen Stellenwert. Es gibt aus dem Jahre 2023 aus dem Nordosten Deutschlands eine Untersuchung, glaube ich, auf 18.000 Hektar wurde über 20 Jahre der Einfluss der Wölfe auf die Wildbestände untersucht und auf die Waldentwicklung. Und das war der Eike Schumann, der das gemacht hat. Und die kamen zu der klaren Aussage, dass unter diesen waldwirtschaftlichen Bedingungen Wölfe sozusagen auch ökonomische Vorteile bieten, weil sie die Kosten für die Waldbewirtschafter senken. Mhm. Durch ihre Anwesenheit verändern, ähnlich wie im Yellowstone, die Wölfe das Esungsmuster des Wildes und kontrollieren in einem geringen Ausmaß sozusagen auch die Schalenwilddichten. Die Hauptkontrolle muss immer noch menschliche Jäger machen. Und unter diesen Bedingungen gibt es mehr Naturverjüngung. Das führt wieder zu eben ökonomischen Vorteilen für die Landnutzer. Das muss sich wesentlich stärker durchsprechen, wenn der Wolf nicht nur ein Schädling ist, sondern auch eben diese handfesten ökonomischen positiven Auswirkungen hat, dann wird man bald anders über die Wolfsharz nachdenken. Auf der anderen Seite, was haben wir noch für positive Auswirkungen? Nun, zumindest in der letzten Legislaturperiode hat selbst die Europäische Kommission stark darauf hingewiesen, dass wir auch aus Klimaschutzgründen darauf achten müssen, dass wir Land- und Forstwirtschaft wieder stärker extensivieren. Es war von der Renaturierung die Rede. Das ist nach wie vor nicht aktuell. Die entsprechenden Richtlinien sind nach wie vor in Wirkung. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir natürlich auch die ökologische Rolle von großen Beutegreifern bedenken, etwa von Wölfen. Wir wissen heute, dass überall dort, wo Wölfe vorkommen, und zwar als Rudel vorkommen, die Reichhaltigkeit der Kleintierfauna steigt. Warum? Zum Teil, weil sie eben Rotfüchse und andere kleinere Prädatoren wie Goldschakale kontrollieren und weil sie sozusagen so Voraussetzungen schaffen, dass sich Kleintierfauna wieder entfalten kann. Und zweitens, auch im Interesse von Jagd und Jägern wissen wir, dass Wölfe viel besser in der Lage sind, Wildbestände etwa von Hirschen und Rehen gesund zu erhalten, als das menschliche Jäger können, die ja hauptsächlich immer noch auf Trophäenjagd sind und sozusagen die Abschussquoten, die zu erfüllen sind, eher nicht so gern erfüllen. Dem Wolf ist das egal, der nimmt leichte Beute und hat daher diese Wirkung. Und ganz konkret haben wir in Tirol oder im Westen Österreichs im bergigen Gebiet eine starke Überpopulation von Rothirschen, die Träger von Tuberkulose sind, eben wegen der großen Dichten und diese Tuberkulose regelmäßig auf Almvieh, auf weidende Kühe übertragen, die dann entsprechend getötet werden müssen. Also ein riesiger Schaden. Warum? Weil die Jagd nicht fähig und willens ist, die Rothirschdichten entsprechend zu regulieren. Und vom Wolf lässt man sich natürlich dabei auch nicht reinpfuschen oder helfen.
Das ist die Frage, wie lange das noch gut geht. Ich glaube, es ist nicht mehr die Frage, ob wir unsere Ökosysteme versuchen zu retten, sondern wann wir anfangen, es zu tun.
Weil immer wieder gefragt wird, also, was hat denn der Wolf mit dem Klimaschutz zu tun?
Zum Beispiel?
Direkt nicht viel, indirekt sehr viel. Man weiß, dass der Schutz der großen Beutegreifer und von Lebensräumen wichtig ist, weil dadurch gleichzeitig die CO2-Senken verstärkt werden. Also 20 bis 25% der Freisetzung von Kohlendioxid, also dieser oder überhaupt der Klimagase, ist verursacht durch Naturvernichtung, durch zu intensive Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel auch und durch die Vernichtung natürlicher Lebensräume. Wenn uns diese Beutegreifer und andere Tiere wieder zwingen, ihnen wieder mehr Raum zu geben, dann wird dieser Prozess zum Teil umgekehrt. Und das hat eben dann natürlich entsprechende große Auswirkungen auf die Klimagase.
Jetzt zum Abschluss dieser Folge muss ich noch eine Frage an den Verhaltensforscher Kurt Kottraschall stellen. Eine Frage, die momentan fast täglich reinkommt, hier auch beim Podcast. Warum sehen wir in dieser Zeit des Jahres so oft Wölfe, auch in der Nähe von menschlichen Siedlungen? Und besteht da eine Gefahr für den Menschen aus Sicht der Wissenschaft? Diese Frage müssen wir jetzt noch von dir beantwortet bekommen.
Das kann damit zusammenhängen, dass natürlich jetzt die Zeit der Abwanderung aus den Rudeln beginnt. Das heißt, gerade Jungtiere, denen noch die Erfahrung fehlt, die beginnen, ihre Rudel zu verlassen, um zum Teil weit wegzuziehen und in der Ferne wieder einen Partner für eine neue Rudelgründung zu finden. Die hohe Reproduktionsrate der Wölfe verbunden mit diesem Abwanderungsmuster bedingt ja, dass sich die Wölfe so rasch in Europa wieder ausgebreitet haben, auch weil der Tisch so gut gedeckt ist, dass sie dabei auch in die Nähe von Siedlungen kommen oder manchmal sogar durch ein Dorf durchlaufen, liegt in der Natur der Sache. Erstens sind Wölfe rationale Menschen, die sich nicht gern durchs Gebüsch schlagen, wenn in der Richtung, in der sie wollen, auch eine Straße oder eine Bahnlinie existiert. Es werden ja auch genug von ihnen von Autos und von Zügen überfahren. Und zweitens bedeutet das noch nicht einen Distanzverlust zum Menschen. Also wie gesagt, junge, neugierige Tiere können schon mal nachschauen, was tun denn diese Leute. Ja. Und wenn das geschieht, bitte nicht allzu nett sein. Also bitte den Wolf nicht füttern, sondern eher die unfreundliche Seite zeigen. Und man kann ruhiger mal einen Stein schmeißen. Also das funktioniert wunderbar. Man kann Wölfe wegdrohen, man kann sie mit Ästen oder Steinen auch bewerfen. Sie sollen lernen, Menschen bedeuten nichts Gutes. Sozusagen die Kehrseite der Medaille ist ja auch, diese Wölfe bleiben nicht zu Hause. Das heißt, die wandern ab. Das bedeutet auch, dass in jene Gebieten, wo es Territorien gibt, die Wolfsdichte nicht in den Himmel steigt. Ja. Also die werden jetzt nicht eines Tages die Haare vom Kopf fressen, weil Wölfe eine ganz gut funktionierende dichteabhängige Regulation haben. Das heißt, die unterschiedlichen Rudel sorgen selber dafür, dass die lokalen Dichten nicht weiter ansteigen. Die Jungwölfe wandern ab und zuwandernde Wölfe werden entsprechend abgewehrt. Das kann die Lage ziemlich stabilisieren. Was die Lage eben destabilisiert, ist, wenn man dann beginnt, in diese Wölfe reinzuschießen und die Rudelstrukturen zu stören, dann hat man nämlich die Effekte, die man in der Wissenschaft die man schon vermehrt nachgewiesen hat, dass dieser Abschuss die Verluste an Weidetieren sogar erhöht, nicht erniedrigt, weil die Rudelstruktur gestört werden und dass dadurch die Wolfsdichten höher werden, als man eigentlich will. Mhm. Also die Faustregel ist, intakte Populationen, intakte Rudel, bitte in Ruhe lassen, dort nicht hinschießen, sondern schießen wirklich nur dann, wenn ein eklatanter Grund vorhanden ist. Zum Beispiel ein Wolf verliert wirklich durch Anfüttern die Distanz zum Menschen oder irgendwelche Schlaumeier unter den Wölfen lernen wirklich State-of-the-art Herdenschutz zu überwinden. Dann kann und muss sogar geschossen werden, auch im Interesse des Wolfsschutzes. Dann aber relativ schnell.
Wie ist denn das, die Welpen von diesem Jahr, die sind ja jetzt ein gutes halbes Jahr alt, die gehen ja noch nicht mit auf die Jagd mit ihren Eltern, aber die sind, sag ich mal, einen halben Tag allein zu Hause und gehen die jetzt schon mal alleine auf Wanderschaft und gucken, was da so bei ihnen passiert?
Ja. Die erkunden natürlich die Gegend. Es gibt auch Jungwölfe, die wandern sehr, sehr früh ab. Aber die meisten werden wahrscheinlich die Gegend erkunden. Auch kommt natürlich dazu, dass um die Jahreszeit Bäume und Büsche weniger Blätter haben, etc.
Dann sieht man die mehr.
Ich würde es hauptsächlich darauf zurückführen, dass der Nachwuchs dieses Jahres, die meisten Wölfe werden Anfang Mai geboren, jetzt im Alter ist, wo sich diese Halbstarken in der Gegend umtun und mal schauen, was vorhanden ist. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht auf diese Wölfe schießen, aber man sollte nicht nett zu ihnen sein. Man sollte nichts Essbares in der Gegend rumliegen lassen. Man sollte ihnen sehr klar machen, dass Menschen böse sind.
Die sehen ja schon aus, fast wie also für Laien sehen die schon erwachsen aus, ne?
Ja, sie sind nur zarter, nicht körperlich noch nicht so aufgerüstet. Und man sieht schon, das ist so ähnlich wie bei Junghunden. Also wenn man einen Blick dafür entwickelt, dann sieht man auch bei einem Hund, dass der noch keine 5 Jahre ist, sondern erst 9 Monate.
Ne? Weder Fisch noch Fleisch, genau. Und dann habe ich noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt zweimal gehört, dass Wölfe ihren Nachwuchs verteidigen. Ist das wissenschaftlich belegbar?
Das stimmt auf keinen Fall. Sie können, wenn Sie wissen, wo ein Wolfsbau ist, können Sie in Anwesenheit der Wölfe da reinkriechen und die Welpen rausholen. Das ist überhaupt kein Problem.
Gut.
Mein Gott, Ihren Nachwuchs verteidigen Sie möglicherweise, wenn der mal auf 4 Beinen unterwegs ist, nicht nur im Zentrum des Territoriums, aber dann verteidigen Sie ihn nicht gegen Menschen, sondern vor allem gegen andere Wölfe und Hunde. Also das kann schon sein, aber gegen Menschen wird nichts verteidigt.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Kurt Kottraschall. Ganz kurz, wo bist du? Du bist ja unterwegs, du bist nicht in Österreich gerade. Man hört es auch so ein bisschen, dass du im mobilen Studio sitzt.
Ja, ich bin in einem Camper in Renkum, das ist im Südosten von der Niederlande und zwar am Südende des großen Naturschutzgebietes der Veluwe. Das heißt, wo jetzt in Holland innerhalb weniger Jahre 11 Wolfsrudel ihre Zentren aufgeschlagen haben. Und das ist insofern bemerkenswert, dass man immer glaubt, Holland sei so klein und so dicht besiedelt. Aber im Moment hat Holland mehr Wolfsrudel und wenn die nicht angefüttert werden, funktioniert das besser als im wesentlich größeren Österreich. Und das sollte uns natürlich zu denken geben. Also das nächste Rudel ist ungefähr 15 Kilometer von mir.
Hast du das schon gesehen?
Nein. Also es ist, man kann natürlich auf eine Wolfsschau gehen und das ist ein interessanter Sport. Man sollte nur dabei beachten, dass man ihn nicht zu sehr auf die Pelle rückt, dass man Abstand hält und sie vor allem, mein Gott, es gibt ganz fürchterliche Videos aus dieser Veluwe, wo eben Leute versuchen, diese Wölfe anzufüttern. Das gelingt dann auch. Die Wölfe lernen dann, dass Menschen Nahrung bedeuten. Und dann kommt es unweigerlich zu solchen Zwischenfällen wie dem, den wir gehabt haben. Wir dürfen nicht vergessen, Wölfe, auch wenn es im Moment in Mitteleuropa immer mehr davon gibt, sind für Menschen im Moment nahezu absolut ungefährlich. Das war historischerweise nicht immer so. Das heißt, es gibt Bedingungen, unter denen Wölfe unter Umständen gefährlich werden können. Und das ist erstens Tollwut, die haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Zweitens Kriegswirren, also wenn menschliche Leichen in der Gegend rumliegen, dann lernen Wölfe, dass man auch davon leben kann. Oder aber zu wenig Nahrung in den Wäldern. Alle 3 Bedingungen existieren im Moment nicht. Das ist der Grund, warum ich mich im Wald vor Wildschweinen mehr fürchten würde als vor Wölfen.
Aber ist das nicht absurd, dass unsere engsten vierbeinigen Freunde, die Hunde, eine wirkliche Gefahr für uns potenziell darstellen und die Wölfe nicht? Und über die Hunde diskutieren wir gar nicht und die Wölfe sind wir gerade dabei, fast wieder auszurotten. Das ist doch absurd, ja, oder?
Das ist Einstellungssache, nicht? Während die Hunde unsere besten Freunde sind, wobei sie immer noch 95% original Wolfsgene tragen, ne? Da sterben schon mal in Deutschland 3 Menschen pro Jahr an Hundeattacken. Und weltweit schätzt die WHO, dass die 1 Milliarde Hunde, die es auf der Welt gibt, etwa 50.000 Todesfälle verursachen, was gar nicht wenig ist.
Das ist viel.
Also wenn man sich unbedingt fürchten will, dann soll man sich vom Dackel des Nachbarn fürchten, aber nicht vom Wolf im Wald. Na, ich mache jetzt keinen Witz, aber man sollte sich natürlich auch nicht vor Hunden fürchten, weil gut geführte und gehaltene Hunde sind überhaupt keine Gefahr. Ne?
Aber wer schon mal von einem Dackel gebissen wurde, der weiß, wovon du sprichst. Also das ist sicherlich nicht ohne. Und ich denke, den Hunden sehen wir so viel nach. Ja, da passieren natürlich neben diesen Todesfällen, die du gerade genannt hast, natürlich unfassbar viel mehr auch Verletzungen, die auch teilweise gar nicht gemeldet werden, wo die Leute auch gar nicht zum Arzt gehen. Und das lächeln wir weg. Da sagen wir, das ist okay, das sind die Hunde, die dürfen das.
Ja, und, na gut, ne? Angst ist immer irrational.
Ja.
Also wir dürfen den Leuten das jetzt nicht vorwerfen, das ist eben so. Nicht? Man kann jemanden, gut, und Angst vor Wölfen wird auch von Politik und von Lobbys eingeredet. Mhm. Aber wenn jemand wirklich Angst hat vor Hund, vor Wolf oder vor irgendjemanden, dann kann man dem nicht sagen, nicht mit rationalen Argumenten kommen und sagen, pass auf, das ist komplett lächerlich, fürchte dich nicht, nicht? Mhm. Weil die Natur der Angst ist irrational und der kann man so nicht begegnen. Das macht den Umgang damit eben schwierig und darum ist die effizienteste Methode, Politik zu betreiben, auch gegen den Wolf Angst zu schüren.
Okay. Dann würde ich sagen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Wolfspodcast. Wir haben unglaublich spannende Sachen heute besprochen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg auf deiner Exkursion und ich hoffe, wir werden irgendwann davon hören, was du da machst und was du da für Erkenntnisse sammelst.
Ja, okay. Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und hoffen wir es, dass die Stimmung muss sich ja nicht pro Wolf jetzt entwickeln, aber wenn sich alle ein bisschen entspannen, ja, wie etwa die meisten Leute in den Niederlanden, dann wäre es für Mitteleuropa schon viel erreicht.
Dein Wort in Gottes Ohren. Danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke und ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.